Noel und Liam Gallagher starten diese Episode des Podcasts der Touristik mit Don't Look Back in Anger. Das passt ganz gut zu einem Jahresrückblick. Den mache ich nicht allein, sondern mit den beiden Chefredakteuren von FVW Travel Talk, Klaus Hildebrand und Alexander Krug. Dazu bin ich nach Hamburg gefahren, um mich eine Stunde lang mit den beiden zu unterhalten, wie sie das Jahr erlebt haben, welche Learnings sie hatten, welche Menschen sie getroffen hatten, was sie geärgert hat, was sie besonders freut und wo sie die Perspektiven für das Kommende sehen. Don't Look Back in Anger passt auch so ganz gut in die Weihnachtszeit, denn es gibt ja diese Textzeile So I Start a Revolution for My Bed. Das spielt ja so ein bisschen auf dieses Bed-In von John Lennon und Yoko Ono 1969 an, wo es den beiden sehr darum ging, die Welt etwas friedlicher zu machen, und das sollten wir uns ja alle wünschen. Ich wünsche wie immer viel Spaß beim Zuhören. Das ist der Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch und zum letzten Mal in diesem Jahr. Jetzt geht's los.
Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis.
Herzlich willkommen zu dieser besonderen Episode des Travelholics Podcast. Und das ist ein Jahresrückblick, ein unkonventioneller Jahresrückblick aus Hamburg mit der Chefredaktion der FVW Travel Talk. Ich sage Hallo zu Klaus Hildebrand.
Hallo Roman.
Und zu Alexander Krug.
Hallo zusammen.
Ja, ich habe mal den Klaus zuerst genommen, weil er ein paar Dienstjahre mehr hat. Klaus, 33 Jahre bei der FVW-Chefredaktion, Alex schon 2 Jahre bei der FVW-Chefredaktion. Klaus hat im Zuge der Einladung gesagt, Mensch, dann ist das ja eigentlich wieder das Trio Touristico, und ich habe es Trio Touristico Reloaded genannt. Wie kam es eigentlich zu diesem Trio Touristico-Thema?
Das war damals, als wir nur eine Newsseite hatten, die auch noch nicht so bunt und nicht so vielfältig war wie heute, haben gesagt, da muss irgendwie was anderes rein, haben einen Blog gemacht, damals mit den leider nicht mehr vorhandenen Kollegen Dirk Rogel, der immer noch aktiv ist in anderer Passion, und Michael Krane, der im Ruhestand ist, haben wir das Trio Touristico gemacht, um mal Dinge aus der Branche mal ein bisschen anders mit einem Augenzwinkern zu begleiten und eben einen Blog zu machen, was eben anders ist als eine klassische Nachricht.
Und das Trio Touristico machen wir jetzt Reloaded, ne, Alex?
Absolut, da fühle ich mich ganz wohl. Wir haben so viel erlebt in den letzten 12 Monaten, oder? Da gibt es einiges zu erzählen. Wenngleich, ob wir wirklich hier alles verlautbaren, mal gucken.
Ja, ich denke, dazu wird die Zeit gar nicht reichen, aber wir machen da noch ein paar Outtakes für Abonnenten, die dann ganz besondere Inhalte, auch noch Insights und Behind the Black Curtain irgendwie noch erleben können. Aber lass uns tatsächlich mal anfangen, vielleicht auch ein bisschen von dem, was Klaus gerade sagte. Früher gab noch nicht so viel News, Web war noch nicht so stark, das Thema Blog ging gerade los. Ihr habt euch als Verlag, so würde ich ganz gerne anfangen, bevor wir so ein bisschen in die Retrospektive gehen, tatsächlich ja auch sehr anders aufgestellt in den letzten Jahren, ne? Also zum Thema digital ist viel passiert. Magst du da mal einen ganz kurzen Überblick geben, so als Einstieg erstmal, was sich entwickelt hat?
Ich würde Klaus mal den Vortritt lassen, weil die Digitalisierung hat nicht vor 2 Jahren begonnen, sondern die hat eine lange Tradition. Ich kann über die letzten 2 Jahre gleich was sagen,
Es hat natürlich, das muss ich sagen, mit Alex nochmal einen ganz neuen Schub bekommen. Ich sage ja bei uns immer, Herr Alex ist der Mann fürs Digitale. Ich bin der alte Sack, der Thomas Cook noch persönlich gekannt hat.
So ähnlich geht's mir auch.
Und das ist ja auch die Mischung, die es ausmacht. Aber es hat nochmal einen deutlichen Schub genommen, weil natürlich die Entwicklung ist, wie es ist. Wir haben natürlich relativ frühzeitig angefangen. Wir bei der FVW damals, Travel Talk kam ja dann später wieder dazu, waren eigentlich relativ schnell dabei. Wir waren 98 schon online, kurz nach Spiegel, waren wir ganz stolz drauf, haben auch viele Dinge gemacht, auch Live-Events gemacht, andere Dinge gemacht. Also uns schon mal vom klassischen Printgeschäft ein ganzes Stück weit gelöst, weil natürlich klar ist, dass das nicht die Riesenzukunft ist. Wir machen unser Magazin nach wie vor, wobei auch fast alle neuen Abonnenten das als E-Paper nehmen. Das ist ja wie bei Handelsblatt, die haben auch schon weitaus, oder Süddeutsche, die haben schon weitaus mehr E-Paper-Abonnenten, als die noch richtig Papier haben. Zumal wir auch noch eine Leserschaft haben, die auch viel unterwegs ist und vielleicht auch nicht viel mit sich rumschleppen will. Also so gesehen, der Trend ist da. Mittlerweile ist es mehr als die Hälfte unserer Umsatzerlöse kommt aus dem Digitalgeschäft. Wir machen ja noch andere Dinge, E-Learning zum Beispiel. Wir haben, da kann Alex gleich was zu erzählen, weil das auch sein Baby ist. Wir haben ja unser TV-Studio hier, auf das wir ganz stolz sind, mit jeder Menge Events. Auch das ist ja ein digitales Geschäft. Also uns mittlerweile, habe vor einiger Zeit mal Reise von Neuen, die zitieren uns ja dann auch dankenswerterweise immer, und da stand immer das Fachblatt. Da habe ich mal zum Christian Schmidt gesagt, wir sind kein Fachblatt mehr. Unser Blatt ist noch ein Viertel höchstens unseres Umsatzes. Der Rest ist alles digitales Geschäft.
Genau. Das ist ein toller Erfolg. Und das hat, wie gesagt, vor Jahren schon angefangen, dieses ganze newsgetriebene Dinge zuerst zu vermelden, nah an der Branche dran zu sein, an vielen, die eben uns was flüstern, bevor es per Pressemitteilung rausgeht. Das ist ja eine ureigene digitales Profil, noch viel schneller draußen zu sein als mit dem Magazin. Und da hat Klaus vollkommen recht, dass das passt zu uns und daher kommen auch, sagen wir, die Umsatzsteigerungen und auch der Zuwachs im Abo-Geschäft, was ja, wenn man so will, fast die beste Belohnung für eine Redaktion ist, eben mit dem Content, den man produziert, Abos zu machen, also wirklich Leute zu überzeugen, dass sie bei uns ein Abo abschließen. Da sind die Zuwachsraten eben im Digitalen hoch. Und natürlich messen wir uns auch an anderen KPIs, Verweildauer zum Beispiel. Wie Klaus schon sagt, unsere Bewegtbildangebote steigern das ungemein. Da haben wir ein eigenes TV-Studio, wo wir eben ständig, letzte Woche waren drei Sendungen, also dreimal in der Woche, diese Woche sind auch mehrere, also wo wir immer wieder Inhalte anbieten, verschiedene Formate haben. Und da ist auch die Redaktion, vor der können wir nur den Hut ziehen, natürlich wächst die in Summe nicht durch Leute, die eben auch gerade auch genannt wurden, teilweise in Rente gegangen sind, wie auch immer. Aber wir kriegen, das Team ist so leistungsstark und macht Bewegtbild, macht Social Media und da sind wir toll unterwegs. Wir haben 4 tägliche Newsletter. Ja, also um die klassischen morgens um 8 und um 15 Uhr mit dem, sag mal, Gesamtthemenüberblick, wenn man so will, mittags um 12 für den Counter, speziell für Reisebüros und dann eben noch am Vormittag unser Business Travel Newsletter sozusagen, ja, also für Geschäftsreisende, der allen voran von Oliver Grauer verantwortet wird. Also wir produzieren sehr viel und da können wir total stolz drauf sein und da kommt unser Wachstum her und das macht uns ganz zuversichtlich, dass es auch im nächsten Jahr so weitergeht.
So, und ganz dankbar bin ich letztendlich auch, kann ich jetzt an der Stelle loswerden, weil es einfach gut passt. Auch zum Jahresende schaut man auch zurück für diese hervorragende Medienpartnerschaft, die wir haben. Das ist ja ein Stück weit digital, wenn wir jetzt nochmal auf der Tonspur unterwegs sind, auch wenn das jetzt nicht so der riesige Business Case ist, aber es ist natürlich eine Sache, wo ich finde, wir erreichen Leute, wir geben Impulse und die Vertiefung, die soll dann natürlich auf der Webseite, im Blatt, in den Kolumnen, in den Kommentaren und sonst wo stattfinden. Interessant, wenn ihr das sagt, ist natürlich auch, du hast jetzt Social Media schon mal erwähnt, ihr habt ein eigenes Social Media Team, ihr seid da sehr aktiv, sehe ich, folge auch den Kanälen und so weiter. Auf der anderen Seite wird ja immer wieder gesagt, Social Media killt ja auch ein Stück weit die journalistische Tätigkeit. Erlebt ihr das so?
Bitte? Ja, also ich kann gerne dazu was sagen. Es ist strategisch sehr entscheidend, wie man Social Media lebt. Uns ist es wichtig, natürlich als Marke, Journalisten sind immer auch eine Marke, ja, und diese Posts erreichen dann tausende Leute und das zeigt immer wieder, wie eng wir an bestimmten Personen in der Branche dran sind, welche Themen wir treiben und. Aber der tiefgründige Content, die Analyse, das Interview itself und, das findet bei uns auf der Seite statt. Wir würden nie ein ganzes Video, was bei uns im TV-Studio aufgezeichnet wurde, rausblasen auf Social Media. Wir würden nie die Essenz oder die spannendsten Facts aus dem Interview schon auf Social Media rausblasen. Das sind alles Appetithappen und das zeigt, mit wem wir wann, wie, wo in der Branche in Kontakt sind. Weil wir ein exzellentes Netzwerk haben, wem sagen, ne? Klaus ist der Inbegriff des Netzwerks in der Touristik und das zeigen wir über Social Media, aber der Content, wenn man bei uns informiert werden will, dann reicht es nicht, Social Media zu abonnieren, dann braucht man ein Abo von uns.
Und wir nutzen Social Media auch, um natürlich auch Traffic von uns zu gewinnen. Das geht genau. Vor allem über LinkedIn. LinkedIn wird ja eh immer größer und ich habe gefühlt, ist fast jeder zumindest im Entscheidungslevel auf LinkedIn. Oder auch Facebook ist ja in der Reisebranche dank der vielen Gruppen noch wirklich sehr en vogue. In anderen Teilen der Gesellschaft hat ja manchmal das Gefühl, man ist eher so in einem Altersheim-Medium unterwegs. Aber in der Reisebranche, das merken wir an den Zugriffszahlen und am Traffic. Über Facebook und LinkedIn kommen, weil wenn die Dinge gut ausgespielt werden, doch nennenswert auch Traffic auf unsere Seite. Genau. Und das hilft uns natürlich wieder. Das ist über Instagram nicht so. Instagram fahren wir auch ein bisschen anders. Instagram ist mehr so ein bisschen Community und hallo und hier macht Spaß und so weiter.
Aber ich meine, das macht ihr ja auch, ne? Also ich meine, ja. Ihr seid ja in meiner Wahrnehmung auch ein Stück weit zum Event-
und Reiseveranstalter geworden. Also es findet wirklich viel statt, wo ihr auch, ja, ich nenne es jetzt mal Community Building auch betreibt, ne? Also wo tatsächlich einfach die Branche auch zusammenrückt, auch wenn die gerade auf den genannten Kanälen nicht immer zusammenrückt. Da gab es ja auch viele Divergenzen und Diskussionen, die wir erlebt haben. Kommen wir vielleicht später auch nochmal zu, wie man das eigentlich vernünftig handelt. Und ja, wie du sagst, LinkedIn, in meinen Wahrnehmungen, gerne auch mal so ein bisschen das, ja, das Facebook für Entscheider oder sowas, also wo man tatsächlich sich irgendwie, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde die Art des Contents, dieses, das nähert sich immer mehr an. Also es wird, LinkedIn wird immer persönlicher. LinkedIn, und ich nenne das gerne auch mal Selfie statt Content. Na, also da kommt dann eher das Selfie und darunter noch, wie fühle ich mich heute, als tatsächlich eine Einlassung zu einem Thema, was man ja mal setzen könnte. LinkedIn pusht es ja auch immer mal ein bisschen so. Also ist auch eine interessante Entwicklung, oder?
Ja, aber persönliche Posts, wo man eben von sich auch was preisgibt oder wo man unterwegs ist, das ist ja auch spannend. Ne?
Absolut.
Und das passt ja dann auch dazu, was ich gerade gesagt habe, dass aber das Gehaltvolle, was mich wirklich in meinem Job als Entscheider, als Touristiker, wie auch immer weiterbringt, das ist dann bei uns zu finden. Das ist ein Sneak Preview mit einem Foto gerne. Klaus war vor ein paar Wochen auf einem Kongress in der Türkei, Hotelierkongress, oder alle sind hier auf irgendwelchen Messen, ATM, WTM, wie sie alle heißen, ETB kommt bald. Da zeigt man, wo man ist, mit wem man spricht, aber der Content ist bei uns auf der Seite und deshalb ersetzt es das nicht, aber es ist eine gute nochmal Reichweite eines nicht-owned-Kanals, aber dann am Ende mit dem Nutzen für den owned-Kanal, und das ist rvw.de.
Ja, und die Diskussionen lassen sich dort natürlich ein bisschen schwerer moderieren, ne? Also da verselbstständigen sich Dinge.
Wir schauen auch da drauf, das muss man ja auch. Und gerade wenn es manchmal einige Protagonisten gibt von einigen Verbänden, die dann mal gerne aufeinander draufschlagen, muss man auch schauen. Da merke ich übrigens auch wirklich einen deutlichen Unterschied bei LinkedIn. Das gefällt mir persönlich sehr an LinkedIn. Es gibt eine Gesprächskultur. Da wird nicht so ein Bashing gemacht. Da geht man wertschätzender miteinander um. Und das finde ich sehr angenehm, weil auf Facebook, da entartet das manchmal ein bisschen.
Natürlich auch gewollt, weil Bad News oder die Skandalen News oder das Nipplegate, das bringt natürlich mehr Reichweite als der Auftritt eines Kirchenchors. Das ist ja nun mal so, auch wenn beides schön sein kann. Ne? Okay, aber jetzt lass uns mal ein bisschen, weil wir haben ja nur eine Stunde verabredet, damit die Zuhörenden sich auch nicht langweilen und bis zu Ende hören, was immer sehr schön ist im Travelholics Podcast. Ich habe als Intro Don't Look Back in Anger von Oasis genommen, weil ich denke, schauen wir mal zurück.
Oasis-Fan, das
ist super. Ja, und wir haben alle drei natürlich Karten für die Konzerte in Manchester im nächsten Jahr, das dürfen wir hier schon sagen. Okay. Ne?
Ja, gut zu wissen.
Und wenn wir jetzt Don't Look Back in Anger machen, ihr habt getitelt mit dem ersten Heft 2024, das sind ja schöne Aussichten, wenn ich mich recht erinnere. Das war so ein Blick durch so eine Jalousie, so ein bisschen auseinander, schön. Das Titelbild. In eurer Wahrnehmung, haben sich die schönen Aussichten bewahrheitet? Wie würdet ihr die Entwicklung des Jahres so mal ganz grob zusammenfassen?
Im Grunde großen ganzen Jahr. Wir sind ja alle hier Pandemie geprägt. In der Reisebranche ist es ja wirklich ein Trauma. Und ich glaube auch, das steckt den Leuten manchmal mehr in die Knochen, als man denkt. Das äußert sich auch in anderen Dingen, wo man merkt, wie die Leute haben wieder Spaß am Zusammenkommen, an Reisen. Also das hat ja was mit den Jahren mit Leuten gemacht. Nicht nur familiär, in der persönlichen Situation, auch wirklich in uns als Reisebranche, sage ich mal so, die wir nun den persönlichen Austausch und das Reisen wirklich verinnerlicht haben. Und ich glaube, das hat uns geprägt. Und ich glaube auch in der härtesten Phase der Pandemie hätte sich doch keiner gedacht, wie schnell das Geschäft zurückkommt, wie doll es zurückkommt. Also sinnbildlich ist die Kreuzfahrt, die ja völlig stillstand und wahrscheinlich am härtesten getroffen wurde, wie die jetzt auf einmal wieder Oberwasser hat und schwimmt und neue Schiffe und gut ausgelastet, höhere Preise. Insgesamt der ganze Markt hat sich dieses Jahr, wenn man Zahlen von TDA und anderen TAZ Reisebuch spiegelt, ist ja mal wieder gewachsen. Ich mache ja auch jedes Jahr, bin gerade dabei, dieses Dossier über den Reiseveranstaltermarkt. Also, das auch zeigt wieder, die ersten Fragebögen kommen schon alle wieder zurück. Also die haben alle eigentlich ein Wachstum. Natürlich, die Großen haben profitiert davon, dass FDI nicht mehr da ist, sonst wären sie nicht so gewachsen. Das sagen auch einige ganz klar. Da ist natürlich gerade kurz vor der Hauptsaison nochmal großer Umsatz frei geworden sozusagen. Und es hat ja doch wohl ein erstaunlich hoher Teil der Kunden neu gebucht. Also so gesehen, das war natürlich die schlechte Nachricht. Aber insgesamt war es ein gutes Jahr. Auch Geschäftsreise, die noch nicht wieder da ist, wo sie vor Corona war und wahrscheinlich auch nie wieder da sein wird, erholt sich aber auch. Das Messegeschäft kommt zurück, das Maisgeschäft, die Touristik, eigentlich in allen Segmenten, Kreuzfahrt, die Mittelmeerdestinationen, die klagen ja teilweise schon über Overtourism, aber auch die Fernstrecke kommt ja zurück, trotz horrender Preise teilweise, Flug- und Hotelpreise, USA und andere Destinationen, aber sie kommt zurück. Und ich glaube auch, das merkt, wenn man auch, das merkt jeder in seinem eigenen Bekanntenkreis, die Leute, auch nicht nur die Reisebranche wird wieder reisen, auch die Menschen wollen reisen. Das ist ja wirklich ein großes Glück eigentlich dieser Branche, dass Reisen, wie alle Umfragen zeigen, so hoch priorisiert ist und die Leute wirklich lieber auf die neue Couch oder den neuen Fernseher verzichten und dafür auf Reisen gehen.
Ja, ich glaube, das kann ich nur unterstreichen. Und wenn man mal auch in andere Branchen guckt, Automobilindustrie, chemische Industrie, Immobilienwirtschaft, die haben es alle deutlich schwerer. Da ist die Kaufzurückhaltung, die natürlich in einer Inflationszeit typisch ist, oder ne, wenn die Zinsen etwas höher sind, dann legt man sein Geld wieder eher an. Davon ist die Touristik nicht so betroffen. Und das spüren wir. Natürlich sind die ganzen Insolvenzen, die gehen durch die Medien. Wir beschäftigen uns auch viel damit, logischerweise. Aber wenn man mal auf das prosperierende Geschäft in Summe schaut und eben auch auf Neugründungen. Wir haben uns letzte Woche erst in München getroffen, wo Startups geehrt wurden. Also da tut sich so viel, was uns zuversichtlich machen kann. Insofern der Titel, den du angesprochen hast, der erste quasi diesen Jahres im Januar, der hat sich bewahrheitet, würde ich sagen, trotz der Insolvenzen und natürlich allen voran FDI, die wir im Sommer erlebt haben.
In den Interviews, die ihr da geführt habt, da kamen ja, glaube ich, 25 Branchenpersönlichkeiten zu Wort, mhm, und gab ja immer wieder sich wiederholende Frage, was erwartest du, und herausragende Persönlichkeit und so weiter. Also wovor habt ihr auch Angst? Also ein paar Themen haben sich hier wiederholt, schon durchaus spannend. Da haben natürlich alle gesagt, ja, die Leute werden immer wieder reisen oder die Leute wollen wieder reisen. Das ist ja auch eine Sache, ich habe mir das auf der Herfahrt überlegt und ich hatte ein bisschen mehr Zeit, weil die Bahn hat mich ein bisschen länger transportiert, glücklicherweise wieder mal.
Welche Überraschung.
Ja, ich habe mir überlegt, Reisen ist natürlich auch so ein sich wiederholendes Gut. Ne? Mhm. Also eine Couch, die kaufst du vielleicht alle 5 oder alle 10 Jahre, ja, oder ein Auto. Alle, aber du stehst jedes Jahr vor der Situation und eigentlich ja mehrmals. Ne? Also im Durchschnitt gibt es ja immer noch die 2,5 Reisen, die jeder Haushalt irgendwie bucht oder so. Immer wieder vor der Situation, wo geht's diesmal hin? Und es gibt nie die Situation, lasse ich es diesmal ganz. Mhm. Ne? Da haben wir ja auch Glück. Ne?
Genau, es gibt ja auch ganz, ganz viele Alternativen. Leider eben auch, dass man alles sich selber organisiert, ne? Dann profitieren irgendwie die Vermittler nicht und allen voran die Reisebüros. Aber klar, es ist wie du sagst, immer wieder neue Erlebnisse müssen her. Generation Instagram will auch dahin fahren, wo die ganzen Fotos herkommen, die man in seiner...
Da, wo alle hinfahren.
Wo alle hinfahren irgendwie, dann haben wir wieder den Overtourism an Hotspots. genauso ist es. Aber natürlich auch, das ist die große Herausforderung der Branche und deshalb ist sie auch so lebendig. Es gibt ja keine Dauerschuldverhältnisse, wie beim DSL-Vertrag oder irgendwas anderem. Ne? Und man kauft das öfter, die Reise, als das Auto. Also muss man immer wieder um Kunden buhlen. Das macht ja auch die Branche so spannend.
Ja, und Overtourism ist eigentlich ganz gutes. Das ist eins der Buzzwords gewesen dieses Jahr, Klaus. Und jetzt gehen wir mal in deine lange Erfahrung, nicht die Zeit, damals noch die Zugfahrt mit Thomas Cook persönlich. Gab es nicht schon immer irgendwie das, was man heute als Overtourism bezeichnet? Wenn ich dran denke, also ich habe mein erstes Reisebüro 1990 eröffnet. Also nächstes Jahr bin ich auch 35 Jahre da in diesem Business unterwegs. Da gab es die Busreisen nach Jurette del Mar und wo die Leute, gibt's ja auch, ja klar, aber damals war das irgendwie so das Sinnbild von volle Strände. Wenn man sich das heute anguckt, natürlich albern, ne? Also gab auch keine Selfies. Aber ist Overtourism wirklich das riesige Thema in diesem Jahr gewesen?
Es ist ja begrenzt, wenn man genau schaut, auch wirklich wenige Hotspots. Und in diesen Hotspots gibt es die Diskussion schon lange. Also zum Beispiel Mallorca gab es sogar schon seit 20 Jahren die Diskussion. Ich glaube, das hat sich nochmal aus zwei Gründen zugespitzt. Zum einen, die Leute haben auch da wieder Pandemie, die haben es eben ein paar Jahre erlebt, wenn es wirklich leer ist. Und auf einmal, wenn dann einmal so viele wieder da ist, ist es mir ein bisschen befremdlich. Ich weiß auch, als man das erste Mal wieder in die Restaurants ging ohne Maske, das war irgendwie auch komisch fast. Und das ist wieder voll und man sitzt da. Also so gesehen, ich glaube, das ist wieder auch diese Pandemie-Erfahrung ein Stück weit. Dann aber auch, ich glaube, auch die Ansprüche derjenigen, die in den Orten wohnen, haben sich geändert. Die wollen mitgenommen werden. Früher hat man den Leuten auch mal Mallorca gesagt, so nach Motto, Tourismus ist immer nur super und ihr könnt arbeiten und ihr wart früher mal die ärmste Region in Spanien, jetzt seid ihr die reichste, so Motto, seid ruhig und zufrieden. Das ist nicht mehr so. Da gibt es eben auch Leute, die nicht vom Tourismus leben oder die auch ein Wohlstandsniveau haben, das nicht mehr vom Tourismus abhängig ist, die dann auch genervt sind. Gutes Beispiel war in Hamburg damals die Olympia-Bewerbung, wo ganz viel geworben wird, es gibt so viele Arbeitsplätze und so viel toll hier, die Hamburger haben so, brauchen wir doch gar nicht. Und dann ist auch nur meine Lieblingsidee in der Volle und die S-Bahn auch. Also man muss eben sehen, dass man die Leute mitnimmt und deshalb ist es auch nur, es ist ja, wenn man genau schaut, wirklich nur wenige Hotspots. Es ist ein Mykonos und es ist ein Santorin, es ist dann vielleicht manchmal in Barcelona oder in Dubrovnik, die es super geregelt haben mit den Kreuzfahrtschiffen. Also so gesehen, es sind nur wenige Hotspots, aber die stehen im Mittelpunkt. Aber die Diskussion in der Tat ist nicht neu.
Und es ist natürlich aber auch so, dass ja das Produkt sich insofern Richtung Masse auch verändert hat. Ne? Also die Kreuzfahrtschiffe werden immer größer. Die Sitzladefaktoren in den Flugzeugen sind immer besser. Also es kommen dann gefühlt mehr Leute, aber die kommen einfach auch nur konzentrierter manchmal, oder? Ist es nicht so?
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man eben die Wertschöpfung vor Ort nicht außer Acht lässt. Ja? Also wenn wir nur noch die Kreuzfahrtschiffe haben, die alles, was rund um den Ausflug nötig ist, auch an Bord schon haben, das vom Verpflegungspaket angefangen bis die Fahrräder und wie auch immer, ne, dann macht man, glaube ich, einen Fehler und dann ist es, genau wie Klaus sagt, dann nimmt man die Destination vor Ort nicht mit, dann zeigt man eben nicht, dass man da auch für Wertschöpfung sorgt und deshalb, und ich glaube, das haben aber auch in der Industrie eigentlich alle verstanden, dass es eben drauf ankommt, dass man eben vor Ort auch ein gewisses Wachstum, einen gewissen Wohlstand sich dazu verpflichten muss und eben die Wertschöpfung vor Ort auch ein Stück weit sicherstellt. Und dann wird man den Rückhalt in der Bevölkerung sicherlich nicht so leicht verlieren, als wenn man das eben vernachlässigt.
Da sind wir eigentlich schon beim nächsten Buzzword 2024, was ein sich wiederholendes Buzzword ist für mich, nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Hat sich noch nicht abgenutzt? Ist Nachhaltigkeit dabei, sich irgendwie abzunutzen?
Das Wort bleibt ein bisschen, aber der Trend überhaupt nicht, weil ich habe auch das Gefühl, das nimmt jetzt nach der Pandemie nochmal richtig Fahrt auf. In der Pandemie waren an alle anderen Sorgen, so dem Motto, Hauptsache wir überleben, aber es nimmt Fahrt auf und ich glaube auch in vielen Dingen, es gibt natürlich Dinge, die man schwer beeinflussen kann. Das Hauptthema ist ja der Flug. Das ist ja der Großteil der Emissionen und da, das ist ja ein ganzes Thema SAF, ne, also die nachhaltigen Treibstoffe, das wird noch lange dauern. Das ist eigentlich das Hauptthema und da fallen ja auch bei einer Reise die Großteil der Emissionen an. Die Hotels arbeiten ja alle dran und selbst auch in Ländern, die vielleicht noch eher so ein Schwellenland sind wie Ägypten und andere, passiert ganz, ganz viel mit nachhaltiger Energie auch aus Energiespargründen, aber da passiert mittlerweile ganz, ganz viel, auch bei anderen Dingen, auch wenn man hier in deutschen Regionen guckt oder Österreich mit nachhaltigen Mobilitätskonzepten und so weiter, da passiert viel. Das zentrale Thema ist eigentlich der Flug. Die Kreuzfahrt ist auch noch ein Thema, die muss schauen, wie sie da hingeht. Die ersten Schiffe sind jetzt Methanol ready, wenn irgendwann mal grüner Methanol da ist und der Verbrauch pro Person sinkt, aber das Thema Nachhaltigkeit nutze ich überhaupt nicht ab, ganz im Gegenteil. Das ist heutzutage eine Grundvoraussetzung für eine Reise, dass man die größtmöglichen Anstrengungen unternimmt, damit das Nachhaltigkeit wird und eben auch das Nachhaltigkeits-, das Massenprodukt. Nicht nur die kleine Ökostudienreise nach Costa Rica, sondern wirklich, ich sag mal, Sunny Beach, Mallorca, Timmendorfer Strand oder Kreta.
Ich glaube, das ist auch eine große Aufgabe für uns als, ne, als Journalisten, als Medium, beim Thema Nachhaltigkeit die Spreu vom Weizen zu trennen. Dass es einen Wettbewerb gibt, um also eine Innovationsführerschaft, eine PR-Führerschaft sozusagen beim Thema Nachhaltigkeit, das ist total wichtig. Also, dass das Thema auf dem Tableau bleibt, dass es nachgefragt wird, dass es auch schick ist, sich damit zu schmücken. Aber natürlich braucht es auch die, die genau drauf schauen. Ist das wirklich nachhaltig, was da beworben wird und kann eine Kreuzfahrt tatsächlich klimaneutral sein oder eben nur emissionsfrei? Das ist ein großer Unterschied, als ein Beispiel mal. Also für uns ist es eine große Herausforderung und dankbares Thema, da die Spreu von dem Weizen zu trennen. Und es ist eben wichtig, dass diese Themen auch von bestimmten Protagonisten in der Branche immer weiter getrieben werden. Ja, es sind ja auch einige auch umstritten, weil sie immer wieder Nachhaltigkeit nach außen tragen und vielleicht den deutschen Nachhaltigkeitspreis gewinnen und der selber jetzt auch gerade ein bisschen umstritten war. Aber trotzdem sind das die, die das Thema auch immer wieder ins Schaufenster stellen und sozusagen Nacheiferer provozieren und andere eben auch dazu zwingen, indirekt das Thema voranzutreiben. Und das nützt, glaube ich, am Ende der ganzen Branche.
Und ich glaube auch so, dass wenn das einen Impuls gibt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, genau, ist gut. Und ich finde dieses Try and Error auch völlig in Ordnung, absolut, zu sagen, also ich eröffne jetzt ein grünes Reisebüro, stelle aber fest, dass es nicht läuft, mach's wieder zu, dann kommt aber jemand mit einem anderen Konzept eines grünen Reisebüros, ich glaube morgen eröffnet Verweck hier in Hamburg, also ganz nebenbei für die Zuhörenden, ausgestrahlt wird am 19.12. als letzte offizielle Episode, aufgezeichnet ist am 10.12. Ne? Das sollten wir also wegen der Aktualität berücksichtigen. Morgen eröffnet Verweck in Hamburg. Ralf Hieke, Nora, viel Glück und auch allen vom AI selbstverständlich, die das machen. Neues Konzept ist schon spannend und das wird ja provoziert durch so eine Sache. Ne?
Exakt. Aber das ist eben auch ein Konzept, das funktionieren kann. Das ist ja ein bestehendes Reisebüro, das umgewandelt wird. Und auch noch in einem Hamburger Stadtteil, der zu etwas Wohlhabenderen gehört, wo sicherlich auch der Anteil derjenigen, die Bio-Lebensmittel kaufen, auch sehr viel höher ist.
Aber in Freiburg hat es ja nicht so geklappt.
Nein, in Freiburg passt eigentlich von der Stadt, aber es war eben ein ganz neues Reisebüro. Ja, okay. Ich glaube, ich muss da, wenn ich meine ganz bei Null anfangen, ohne Stammkunden, ohne Kunden, die mich kennen und viele Kunden, die vielleicht besonders nachhaltig verreisen sind, haben vielleicht auch schon ihren Reiseanbieter. Mhm. Ich glaube, das war das Problem, das haben die auch von LCC selber gesagt.
Auf der anderen Seite, dieses ganze Thema Nachhaltigkeitspreisspiegel hat immer zwei Seiten. Es ist völlig logisch und natürlich ist Nachhaltigkeit trotz aller Nichtabnutzung auch ein Stück weit Marketing-Signier geworden. Ist ja auch okay. Du hast jetzt gesagt, ja, am Flug kann man ja gar nicht so viel machen, aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt hier einen Company nehmen, die in der Diskussion stehen, die machen eben viel in der Region.
Ja, ja, klar. Das ist eben ein ganz wichtiger Aspekt, glaube ich, der jetzt auch gerade wichtiger wird. Ich denke gerade an den Deutschen Tourismustag, der in Hamburg war. Da ging es um das Thema Glück, Gesundheit, was Reisen eben viel mehr macht. Oder ich war gerade in der Jury-Sitzung Core Touristik, das ist die Vereinigung der ausländischen Fremdverkehrshändler. Die vergeben einen Preis, wo es darum geht, eigentlich zu zeigen, was wie Reisen Menschen zusammenbringt, was es in Entwicklungsländern für Effekte hat. Dass es auch verbindende Wirkung hat. Die zeichnen eben Dinge aus, wo wirklich interkultureller Austausch stattfindet. Auch das ist Reisen und das ist ja die soziale Nachhaltigkeit und auch die wirtschaftliche Nachhaltigkeit, das sind auch Dimensionen. Man darf es nicht nur darauf reduzieren, was aus den Schornsteinen kommt.
Es ist ja trotzdem eben Unternehmen unbenommen, einfach Geld zu verdienen, weil sonst wäre es ja auch nicht schön für die Branche.
Genau, also am Ende ist es komplex, die Welt, und es geht nicht nur um Nachhaltigkeit, sondern auch um viele Leute, die damit Geld verdienen im Land und auch in den Destinationen. Insofern der Wandel sozusagen im laufenden Betrieb hin zu mehr Nachhaltigkeit, auch sozialer Nachhaltigkeit ist wichtig und nicht irgendwie bestimmte Quoten zu senken, einfach um Industrien das Leben schwer zu machen. Das kann nicht zum Ziel führen.
Bleibt noch einen Moment bei diesem Thema Nachhaltigkeit und Unternehmen und auch Geschäftsmodelle und Unternehmen. Wir haben ja das einmal, also ich war auf dem DRV Hauptstadtkongress und da gab es ja die Podiumsdiskussion mit Herrn Ellerbeck, glaube ich, auf der Bühne. Und da war das Thema ja auch da. Seht ihr denn tatsächlich Unterschiede und Möglichkeiten bei der Entwicklung bei großen etablierten Corporates und kleineren Unternehmen, was Nachhaltigkeitsbestrebungen angeht? Und wie nachhaltig kann eine organisierte Veranstalterreise wirklich sein, wenn es eigentlich sehr stark auf Skalierung und auf Yield getrimmt sein muss?
Ich glaube, das hängt nicht davon ab, ob es eine individuelle Reise ist oder eine Veranstalterreise, weil ja die Daten sind dieselbe. Ich fliege mit dem Flugzeug, ich fahre vielleicht mit dem Bus oder mit der S-Bahn irgendwo hin. Ich bin da im Hotel und das ist unabhängig, ob ich es mir selbst über Booking.com gebucht habe oder im Rahmen einer Pauschalreise über TUI oder jemand anders. Ich glaube sogar, dass manchmal die Veranstalterreise nachhaltiger sein kann, weil ich eben alles in einer Hand habe, weil ein Veranstalter gewisse Dinge auch kontrollieren kann und auch Einfluss nehmen kann auf die Hoteliers. Ein Booking oder ein anderer Vermittler, die haben zwar auch ihr Green Sign, haben es ja einmal nochmal reformiert, aber eine Veranstalterreise kann in gewissen Maßen sogar nachhaltiger sein, weil der Veranstalter eben mehr Komponenten in der Hand hat und mehr Einfluss hat.
Ja, also glaube ich, total valides Argument, aber nichtsdestotrotz ist natürlich zum Beispiel auf den ganzen Vergleichsportalen ist natürlich die Standardsortierung ist erstmal nach dem Preis. Ja? Mhm. Vielleicht noch andere Merkmale, aber vor allem ne, die oben stehen, sind in der Regel die günstigsten. Nachhaltigkeit kostet immer ein Stück weit Geld. Insofern gibt es da sicherlich einen Widerspruch, aber wie Klaus auch sagt, ne, auch nachhaltig lässt sich sag mal, in der Skalierung vielleicht, wenn man sich diesem Thema verschreibt, auch ein Stück weit besser praktizieren. Insofern sehen wir es als Chance. Aber klar, wir müssen weiter das Thema in der Öffentlichkeit oder sollten das Thema in der Öffentlichkeit halten. Es sollte schick sein, nachhaltig zu verreisen. Und dann kommt es auch umso mehr oder umso schneller im Massenmarkt an.
Weil wir ja im Rückblick sind, gibt es für euch sowas wie ein Champion, was Nachhaltigkeit angeht in diesem Jahr? Ob es jetzt Destination, Veranstalter, Produkt oder Ähnliches ist?
Ich glaube, es ist aus meiner Warte ist es sehr schwer, da, also erstens ist es sehr schwer, das zu messen. Zweitens da, das eine mit dem anderen aufzuwiegen oder zu vergleichen. Also es gibt viele in der Branche, die das sehr, sehr gut tun. Viele reden auch drüber, tu Gutes und rede drüber. Insofern, einheitlichen Maßstab, um dann einen besonders hervorzuheben, ist sicherlich nicht ganz einfach. Wie gesagt, ich finde es super, dass sich immer mehr Destinationen dazu verpflichten, und das beobachten wir, und dann kann man darüber berichten.
Also Vorreiter sind sicherlich auch erstmal die ganzen Unternehmen, die im Forum anders reisen sind, die sich ja schon auch gewissen Prinzipien unterworfen haben. Dann, das sind ja immer kleine Spezialisten oder auch Unternehmen, ich nenne auch mal jetzt Studiosus zum Beispiel, die auch alles kompensieren, die gesamte Reise, die auch Vorreiter sind beim ganzen Thema soziale Nachhaltigkeit, was kommt in die Destinationen, wie komme ich in den Austausch mit den Menschen. Also das sind Unternehmen, die es vorantreiben. Man muss aber auch fairerweise sagen, das sind natürlich Unternehmen, die eher vielleicht auch manche ein Bildungsbürgertum oder ein etwas wohlhabenderes Klientel ansprechen. Ich sag mal, der durchschnittliche Deutsche, der dann vielleicht nur ein Reisebudget von 3.000, 4.000 Euro hat für die Familie oder 5.000, der kann sich dann vielleicht diese Studienreise durch Costa Rica dann doch nicht leisten. Ja. Also so gesehen sprechen die natürlich auch ein Publikum an, aber es ist gut und die setzen die Maßstäbe eigentlich.
Und der würde ja, also dieser Durchschnittsurlauber, so wie wir das jetzt mal nicht despektierlich nennen wollen, der guckt vielleicht auch nicht in der Sortierung zuerst nach den Nachhaltigkeitskriterien. Der schaut aber schon auch drauf, weil das natürlich, das sind Familien, die haben Kinder, die werden getriggert durch die Gen Z, wie man jetzt sagt, habe ich gelernt, und sagen, hey, Papa, Mama, was machen wir da eigentlich?
Ich glaube, wir sind in der gesamten Nachhaltigkeitsentwicklung in der Touristik eben auch darauf angewiesen, wie ich gerade sagte, dass es eben schick ist, sich in seiner Community eben damit zu schmücken, dass man den ganzen Flug kompensiert hat für die ganze Familie. Ja, also dass das einen gewissen Wert hat und dass man den gerne nach außen stellt, führt dazu, dass es immer mehr Leute nutzen. Und natürlich kommt das von einer bestimmten Elite oder Bildungsbürgertum, diffundiert das dann in weitere gesellschaftliche Kreise, und irgendwann kommen wir auch mit Saft immer mehr voran und so weiter und so fort. Aber dass das Thema Nachhaltigkeit eine gewisse Anziehung hat und schick ist, hilft der ganzen Branche, sich da weiterzuentwickeln. Auch wenn es natürlich ein Stück weit auch elitär ist. Ne? Stichwort Studiosus, das ist nicht die Reise von Altours, ne? Das ist uns klar.
Aber es ist ja auch oft so bei Innovationen, dass Eliten zuerst, also so die Early Adopters sind. Und dann geht das wirklich nach unten, auch tatsächlich in der Technologie und so weiter. Und wenn es Unternehmen schaffen, eben ein vermeintlich elitäres Produkt in die Masse zu bringen, dann ist es ja ein riesiger Erfolg. Ne? Also schau dir OpenAI an. Ne? Also,
Und dann hat die genau dasselbe bei allen großen Veranstaltern, ob TUI, der Tour, wie sie alle da sind, die haben ja immer mehr Hotels, die auch zertifiziert sind, immer mehr Hotels lassen sich ja zertifizieren, und die haben auch immer mehr Hotels, die sie auszeichnen in den Katalogen und auch in den Systemen, also so gesehen ist das auch schon gut. Und auch hier Ralf Wieke mit seinem Verweck-Score, die ja auch eine Bewertung vornehmen, die Leute wollen auch eine Transparenz haben und die wollen wissen, dass es gut ist. Ich glaube, das wird heutzutage vorausgesetzt. Kein Mensch will mehr in einem Hotel Urlaub machen, wo man das Gefühl hat, irgendwie das ist ganz schlecht für die Umwelt hier, und die Abwässer, keine Ahnung, wo sie hingehen. Also
genau, das ist, also ich erlebe das zum Beispiel auch. Ich habe zwei Töchter, 11 Jahre, bald in wenigen Tagen, und 18, und denen, also die stellen mir schon unbequeme Fragen, ne? So, die fahren natürlich auch gerne weit weg.
Aber die fahren trotzdem mit nach China.
Die fahren trotzdem mit, wenn es weit weg geht. Es kommt dann, wird die Destination sehr kritisch abgewogen, und Instagram-Kompatibilität spielt eine Rolle. In der Tat, zumindest bei der einen. Aber nein, also nicht, man ist ja auch man reist ja nicht alleine, so, und die junge Generation hat da auch nochmal einen anderen Blick drauf, und das führt dann auch zu einer Veränderung, und genauso soll das sein.
Das wird so sein. Eine meiner Töchter, ich habe insgesamt 3 Kinder, und die hat letztes Jahr zu Weihnachten von ihrem Freund ein Buch geschenkt bekommen, Europa per Bahn. Wie man ganz Europa steht, reisen, und die fahren auch in Urlaub und die würden das auch machen und mit ein paar Mal einlädt wahrscheinlich noch viel mehr. Aber mal eben so, wenn sie das Geld hätten, 3 Tage Christmas Shopping in New York, selbst wenn sie das Geld hätten, würden sie die machen.
Sehr gut. Ich meine, gut, Interrail ist auch keine neue.
Die fänden mit ihr Freunde jetzt ziemlich ein paar Tage nach Dresden.
Ja, Ne? Was auch sehr schön ist übrigens. Ne? Grüße nach Dresden in die Runde. Jetzt sind wir tatsächlich schon ein bisschen in einer kulturellen Thematik drin und die bringt mich zu einem Thema und wir sollten vielleicht mal wieder vorausschicken, hier ist nichts abgesprochen, ich habe keinen Zettel vor mir mit Fragen. Wir machen gespannt, das ja relativ. Lass uns mal über Diskussionskultur in der Branche sprechen, weil ein Aufreger für mich, wenn ihr mich fragen wollen würdet, ihr habt es jetzt nicht getan, aber ihr hattet es bestimmt vor. Hat mich am meisten aufgeregt in diesem Jahr? Tatsächlich nicht am meisten, aber mich hat sehr aufgeregt, dass wir schon so eine Dauerdiskussion über lauter Themen hatten, die in meiner Wahrnehmung sehr oft aus dem Ruder gelaufen ist, bringt manchmal Klicks, ja, ist sicher auch gut, bringt Awareness, bringt natürlich auch Leute nach oben, es bringt natürlich auch Dinge nach vorn, das finde ich auch sehr spannend. Aber, ein Beispiel sind zum Beispiel die Diskussionen um Einzelleistungen versus Pauschalreiserichtlinie. Das ist ein Beispiel zum Beispiel, ja. Dann gibt's das ganze Thema, wie gehen wir mit einem Datenskandal um, der ja im letzten Jahr stattgefunden, aber der durchaus ja auch noch Auswirkungen hatte bis mindestens in den Juni, Juli, August rein in diesem Jahr. Da gab's also schon eine ganze Menge Themen, die dann eben auf Plattformen diskutiert wurden, in unterschiedlicher Qualität. Die mir aber, und jetzt bin ich wieder bei dir, bei dieser Durchschnittsfamilie, Klaus, die in meiner Wahrnehmung, die da gar nicht interessiert, die für 5.000 Euro Reisebudget so eine Reise buchen und manchmal, also es wäre so eine Sache, wo ich denke, Mensch, da zerfleischt sich eine Industrie gerne mal im Innern, ohne eine Strahlwirkung zu haben. Nehmt ihr das auch so wahr oder bin ich da auf dem Holzweg?
Das ist natürlich branchenintern und es gab immer branchenintern und gibt es wahrscheinlich in anderen Branchen auch. Wenn ich mir ein Auto kaufe, ist mir auch egal, ob da früher, ob der Kupplungshersteller ganz fürchterlich mit VW schon streitet über irgendwelche Dinge. Hauptsache das Auto fährt und hat einen vernünftigen Preis. Also ich glaube, das ist die Kundensicht darf man dafür nicht einnehmen. In der Branche gibt es eine sehr lebhafte Diskussionskultur. Auch für uns ist es immer eine Herausforderung, auch auf fvw.de oder auch auf unseren Social-Kanälen. Was ist noch sozusagen einigermaßen wertschätzende Diskussion oder was ist denn irgendwo Bashing? Und wir nehmen für uns in Anspruch, weil wir auch Leute haben, die dafür bezahlen, dass wir es versuchen, eben nicht wie auf einigen Facebook-Foren ausarten zu lassen. Auch andere große Medien, mit denen will ich uns nicht vergleichen, aber Spiegel, Zeit und so, wissen schon, warum sie bei einigen Themen zum Beispiel die Diskussion abstellen oder ganz scharf moderieren. Man muss da aufpassen. Das ist für uns immer eine Gratwanderung. Es bringt Klicks. Ich weiß gar nicht, ob es Klicks bringt. Manchmal denke ich auch, sind manche auch müde, wenn der 14. Kommentar zum Thema Einzelleistungen kommt und gerade sich einige Verbände auch untereinander sehr munter streiten. Also es ist da, aber wir müssen, dass unsere Aufgabe ist, dass das immer so im Rahmen ist, dass man es noch gut lesen kann.
Also unsere Aufgabe, also unser Antrieb sind nicht Klicks, sondern ist am Ende die Relevanz. Sind die Themen, über die wir schreiben, wirklich relevant? Und natürlich gibt es, sagen wir mal, ein Grundrauschen, das wir brauchen. Wir haben einen sehr, sehr hohen News-Durchsatz in unserem News-Team sozusagen, über alles Mögliche zu berichten. Da sind die und die neuen Angebote, da ist die und die Personalie, da ist der und der Zukauf. Als News einfach, ne, das Aufwandsarm raus, das muss unsere Nutzer müssen als Erster über uns informiert werden, das ist unser Anspruch. Und ansonsten geht es um Relevanz und nicht um Klicks. Und wenn Themen viel diskutiert werden, ist das, kann das für Relevanz, ein Indiz für Relevanz sein. Manchmal ist es einfach nur, da wird wieder ein nächster Artikel dazu hergenommen, wenn dann der Protagonist A oder B da drin vorkommt, dann wieder seine alten Vorurteile darunter auszukübeln. Das ist dann nicht unbedingt ein Ausdruck von Relevanz, aber wir leben in einer freien Gesellschaft und ein Stück weit müssen wir das aushalten. Wenngleich ich auch sage, mir passt das auch nicht, dass manchmal ein Artikel missbräuchlich dazu hergenommen wird, irgendwelche alte Wäsche zu waschen. Es soll doch um den Inhalt gehen, der da auch sag mal, Thema des Artikels ist. Aber im Zweifel lassen wir unsere Kommentarspalten, wenn man so will, also unter dem Artikel eben offen, weil wir uns als führendes, auch eben digitales Medium dieser Branche der Touristiker verstehen und die sollen sich eben auch austauschen und nicht nur von uns lernen, als die Journalisten, die eben darüber berichten, sondern auch von sich selber, weil man etwas kommentiert. Aber, und das hat Klaus ja schon angesprochen, manchmal redigieren wir auch einen Kommentar oder sperren ihn auch. Das kommt aber zum Glück sehr, sehr selten vor, weil ich auch sagen kann, dass die die wir manchmal besonders im Visier haben, auch dazugelernt haben und sich heute etwas anders ausdrücken und nicht ganz so vulgär wie vielleicht in der Vergangenheit.
Ich will noch eine Sache ergänzen, weil Alex gerade die Kennzahlen anspricht. Das Interessante ist, wir werten jeden Morgen in der Redaktion aus, genau unseren den News-Traffic. Wir machen pro Tag um die 35 News so im Schnitt, so Nachrichten, größere, aber auch kleinere. Das Interessante ist, also neben der Traffic ist gerade, weil der Traffic sagt, das ist gar nicht das Entscheidende für uns. Sehr entscheidend ist, welche Artikel machen ein Abo, zahlen sozusagen für unsere Leistung und welche einen Lead. Also Lead ist für uns jemand, der einen Newsletter bestellt. Und eine Newsletter-Bestellung ist für uns vielleicht manchmal die Vorstufe zum Abo. Weil wenn ich einen Newsletter habe, wo ich das meiste nicht lesen kann, dann abonniere ich vielleicht irgendwann mal. Ne? Und deshalb ist das uns wichtig. Und interessant ist, nach meiner Beobachtung, an diese Themen, die manchmal ganz kontrovers diskutiert werden, aber überhaupt kein Abo machen oder überhaupt kein Lead machen, weil das lesen die Leute, die eh schon in dieser Community sind und uns abonniert haben. Die Abos kommen bei uns zum großen Teil, man kann es nicht immer genau sagen, manchmal ist es auch einfach zufällig, aber eher kann man sagen, Tendenz, exklusive Geschichten, die wirklich nur wir haben, wenn wir eine große Story irgendwie haben, hier ist was und so. Oder eben auch Geschichten, die Nutzwert haben. Also wenn zum Beispiel Listicles oder irgendwie auch gerade, die wirklich den Leuten nutzen. Das kann ein Steuerthema sein, das kann also sowas sein, also das ist eben relevant für uns.
Es ist auch nicht so, dass ich mich darüber ärgere oder aufrege, dass diskutiert wird. Das ist schon völlig okay. Aber wenn sozusagen auch eure Kommentarspalten dann plötzlich zum Anbau der eigenen Echokammer werden, wo ich mich einfach immer nur noch erweitere und so, dann finde ich es ein bisschen tragisch und denke halt, okay, wenn man dann zufällig mal von außen als nicht Brancheninsider sowas mitkriegt, dann ist es natürlich irgendwie ein bisschen befremdlich, aber ich bin auch bei Klaus, wir wissen ja nicht, wie sich die Gemüsehändler oder Autohändler oder Friseure oder was auch immer dieser Welt auf ihren Kongressen fetzen, das kann natürlich auch sein und wir haben natürlich auch eine ganze Menge sehr knallharter Interessen, die durchgesetzt werden.
Ganz genau, das ist natürlich auch, ne, dass man sich zu Lasten oder auf Kosten anderer profiliert und das kommt aus verschiedenen Richtungen, auch in den Kommentaren immer wieder zu lesen, ja, das war gerade in den letzten Tagen wieder so, aber wenn wir mal in Summe uns alle Kommentare angucken, dann ist der Prozentsatz, wo man sagen würde, ist das jetzt ein tolles Aushängeschild für die Diskussionskultur in unserer Branche, der ist total gering. Also in der Masse sind das sehr gewinnbringende Kommentare unter im Fachartikeln, ja, natürlich auch oft einfach eine Meinung. Wir haben ja auch mal einen Leitartikel, ne, die wir eben auch verfassen, wo wir ein Stück weit kommentierend eben zum Beispiel uns mit der Verbändelandschaft auseinandersetzen, wo manchmal eben 2.500 Kilometer dann sprichwörtlich dazwischen liegen. Also das gehört einfach dazu. Ein Stück weit muss man das in einer freien Gesellschaft eben aushalten und sind wir doch mal ehrlich, auch wir reden jetzt darüber. Darüber unterhält man sich vielleicht in der Mittagspause oder wie auch immer auch mal gern, wie der eine wieder gegen den anderen geschossen hat. Aber das tun wir nicht zum Selbstzweck, dafür das Forum zu bieten, sondern das gehört eben manchmal einfach dazu.
Ja, das ist ja die lebendige Diskussion, die soll ja auch sein. Das ist völlig in Ordnung, solange keine Tiefschläge stattfinden. Genau. Also jedenfalls nicht als Trommelfeuer. Ja, die finden statt, aber nicht als Trommelfeuer. Das wäre schon ganz okay, glaube ich. Genau. Gibt es denn aber so jetzt dennoch so für euch so ein Aufreger? Also wie gesagt, habe ich mich schon geärgert dieses Jahr. Dass da, also nehmen wir mal FDI raus. Also das ist kein Ärgern. Das war wirklich eine dramatische Geschichte. Dinge, wo ihr sagt, Mensch, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen.
Ja, gut, es gibt natürlich ein paar traurige Ereignisse, aber ansonsten, also ärgern tut mich jetzt grundsätzlich eigentlich gar nichts. Das gehört, es sind einfach spannende Themen, die auf uns einprasseln und das davon lebt unser Geschäft. Ja, das ist Aufgabe des Journalismus, über das Spannende zu berichten, möglichst gute Quellen zu haben, als Erster zu sein oder eben auch dann auch die beste Analyse, beste Einordnung zu liefern. Das ist unsere Aufgabe und wir verwenden, vielleicht das nochmal als strategischen Aspekt, eben die meisten Ressourcen, also die Fachredakteursressourcen, genau auf die Einordnung. Größenordnung, ja, auf die Analyse, auf das in das Vor und dahinter oder auch in den Kontext mit anderen Firmen, anderen Playern in demselben Segment zu stellen und Erfahrungswerte eben einfließen zu lassen, statt nur die einzelnen News zu transportieren. Wir wollen die schnellsten sein mit den relevanten News, aber wir wollen auch die besten sein, die dann eben einordnend etwas schreibt. Und dafür haben wir hier eine exzellente Fachexpertise von ganz, ganz vielen Leuten, die viel länger dabei sind in der Masse als ich mit den 2 Jahren. Und deshalb kommt da eben auch ganz viel profundes Erfahrungswissen in der Spitze eben bei Klaus auf den Draht, wie wir so sagen, ja, auf unsere Plattform.
Gibt es bei dir was, Klaus? Lass uns wirklich ja, FDI raus.
Ne? Ja, FDI hat auch wirklich auch viel bewegt. Ich merke auch, dass sie gehe trotzdem nur kurz am ein, weil es hat alle schon bewegt, weil man kennt ja auch viele Leute. Ich kenne FDI seit den Anfängen von Dietmar Gunz und so weiter. Ich kenne auch sehr viele Leute, die da beschäftigt und kenne auch die Not von einigen, die auf einmal da dann von ins erstmal ins Ungewisse glücklicherweise haben jetzt relativ schon viele Job, aber eben auch viele noch nicht. Ne? Also ist nicht so, dass jetzt alle schon da eine Arbeit haben. Wenn man auf LinkedIn guckt, haben viele noch diesen grünen Button. Also das hat einen schon bewegt auch. Auch ein Stück weit menschlich über neben allen anderen geschäftlichen und großen Themen hinweg. Aber nein, ich fand insgesamt war es ja eigentlich so gesehen, toi toi toi, fast mal von FDI abgesehen, ein ruhiges Jahr. Wenn ich an denke, die Jahre, die wir mit Terror hatten, zum Beispiel hier damals hier Anschlag auf dem Breitscheidplatz und andere in Paris und andere Dinge, was war da los? Oder 9-11 oder Irakkriege oder es Pandemie, würde auch nochmal ganz speziell. Also ich finde, es war ja insgesamt fast ein ruhiges Jahr.
Es ist für alle ganz gut gelaufen.
So, ne? Alle sind gut gelaufen. Weil, die OTAs haben überdurchschnittlich profitiert, aber selbst die stationären Reisebusse halten sich gut. Sie profitieren auch ein bisschen davon, dass es weniger werden. Dann habe ich natürlich mehr Geschäft. Aber sie haben einen Grundsockel erreicht, auch ihre Kunden und so weiter. Die Veranstalter profitieren natürlich jetzt alle davon, dass FDI nicht mehr da ist, also zumindest die Großen. Also insgesamt ist es ein gutes Jahr gewesen. Und ich glaube, auch das nächste Jahr wird gar nicht mehr schlecht. Wir haben erst darüber gesprochen, dass natürlich Reisen immer noch eine hohe Priorität hat. Ob das immer so bleibt, weiß man auch nicht. Aber im Moment ist es so. Ich glaube, es bleibt noch ziemlich lange so, weil die Marktforscher auch sagen, auch gerade der organisierte Reisemarkt lebt im Moment von der Best-Ager-Generation, der ich glücklicherweise auch selber angehöre. Aber das ist die Generation, die sagt, ich nach dem Motto, ich war noch niemals in New York, das will ich jetzt sehen. Und das mache ich jetzt auch, wenn es ein bisschen mehr kostet. Also ich glaube, der Markt wird die nächsten 20 Jahre noch gut laufen, 10, 20 Jahre, dann muss man schauen. Wenn die Best-Ager-Generation, die auch eine sehr hohe Kohorte ist, dann vielleicht nicht mehr oder weniger reist, dann wird es schwierig, ob die Jungen das sozusagen auffangen können.
Ich würde auch sagen, dass das Jahr 2024 auch Ausdruck einer gestiegenen Resilienz in der Branche ist, weil ganz so krisenarm ist das Jahr ja gar nicht gewesen, wenn man sich eben im Nahen Osten anschaut. Und das hat Einflüsse auf die umliegende Region. Ne? Also über Jordanien muss man gar nicht reden. So. Also insofern, aber trotz alledem sind auch im Grunde alle, die da irgendwie eine Rolle spielen, also Reisen dorthin organisieren, haben die Resilienz, das irgendwie zu verkraften oder eben Alternativrouten anzubieten etc. Und schauen wir auch auf die Kreuzfahrt, ne, wie die ihre Umroutung irgendwie organisieren. Also ich glaube, dass die Branche eine extrem hohe Resilienz ganz offensichtlich auch hat und deshalb auch so gut durch alles durchkommt und im Großen und Ganzen war es aber wahrscheinlich eben doch ein relativ ruhiges Jahr.
Genau. Hat aber auch vielleicht ein bisschen was damit zu tun, dass wir halt wirklich so eine schlimme Zeit hinter uns haben, wo wir halt auch alle wissen, Mensch, es könnte auch ganz anders sein. Und da bist du dann schon froh. Und ich meine, gut, die steigenden Preise, die werden ja vom Verbraucher noch bezahlt. Insofern ist es auch immer so mal fein. Ich habe heute gerade wieder gelesen bei euch auf der Herfahrt auch, dass jetzt die Airlines bereits jetzt schon wieder steigende Ticketpreise prognostizieren. Also das heißt, die Spirale dreht sich weiter nach oben bis, na, wahrscheinlich bis zum Schmerzpunkt an irgendeiner Stelle.
Ja, dieses Jahr war die Airline-Preise eigentlich flat, sogar teilweise leicht sinken wieder nach den Anstiegen und so, aber jetzt kommt natürlich im nächsten Jahr, was ja auch die Herr Bischof von Ander sagen, natürlich die Gebührenerhöhung nochmal, ne?
Ja, klar, aber ich meine, gut, im Ferienflug, wenn ich das vergleiche im Vergleich zu vor 10 Jahren zum Beispiel, was ich jetzt also für einen Silvesterflug auf die Malediven bezahlen würde, wenn ich hinfliegen wollte, könnte, ja. was ich nicht tue. Na, ich bleibe zu Hause.
Aber du hast offensichtlich gesucht, ja?
Na, tatsächlich habe ich Informationen. Das kennt ihr ja. Diese, okay. ne? Also das ist schon beeindruckend, also wenn sich das entwickelt. Aber was du jetzt sagtest mit der Best Ager-Geschichte, ja, ein Thema, was mir auch ganz interessant ist, nochmal so ein Highlight, auch vom Jahr 2024 VR Innovationstage. Mhm. Da gab es einen spannenden Vortrag von Journeyway. Liebe Grüße mal an dieses Startup und auch eine neue Art Veranstalter, vielleicht auch ein bisschen oder ein anderer Ansatz, die einfach sagen, unser Ansatz ist, wir begleiten von der Wiege bis zur Bahre. Ne? Mhm. Also wir lassen den Kunden überhaupt nicht mehr los. Mhm. Ne? Also völlig ab. Gehen das andere, du schreibst ja gerade Dossier und du hast ja auch einen guten Blick über, gehen das andere Veranstalter, gucken die sich sowas ab?
Also Journeyway finde ich wirklich einen interessanten Ansatz. Die haben das Reisen nicht neu erfunden, die bieten, keine Ahnung, Island und andere Rundreisen an, die andere auch haben, aber sie verpacken sie anders, sie verkaufen sie anders. Es gibt auch ein paar andere Unternehmen, die es auch ähnlich machen, Evaneos zum Beispiel oder G-Adventure, die auch eine andere Herangehensweise an das Thema haben. Also insofern finde ich das sehr interessant, was die machen. Ob das wirklich klappt, sozusagen, Journeyway macht jetzt ja sehr stark auch etwas jüngere Klientel Rundreisen, ob die dann in 30 Jahren immer mal mit denen noch reisen oder ob das dann völlig uncool ist, dann da zu reisen, das weiß ich nicht, aber ich finde den Ansatz interessant und ist ein guter Ansatz. Und es zeigt auch, dass man mit einem, man kann ja die Welt nicht mehr neu erfinden, so viele neue Destinationen kommen jetzt auch nicht auf und dass man aber trotzdem es schafft, bestehende Ziele oder bestehende Dinge anders zu verpacken und auch gerade so Rundreisen, Gruppenreisen, was ja manchmal vielleicht eher sich ein bisschen angestaubt anfühlt, wieder sexy zu verpacken.
Ja, absolut. Und dann das Ganze noch technologiegetrieben. Ja. Ne? Was mich aber vielleicht auch wieder zu so einem Punkt bringt, Alex, technologiegetrieben, da gibt es jetzt zwei Companies, die in diesem Jahr auch Schlagzeilen hatten. Einmal die Firma iTravel, auch Schlagzeilen bei euch mehrmals gehabt. Und Tourlane auf der anderen Seite, die auch mal 25 Millionen eingesackt haben. Glückwünsche nach Berlin an der Stelle für diese Runde. Wie seht ihr da die Entwicklung? Hängen da die technologiegetriebenen Startups irgendwie den Waggon ab und fahren auf einem anderen Gleis oder gehen die vorne als Lokomotive?
Ja, ein Stück weit natürlich haben das kleinere Unternehmungen immer etwas leichter, auf neue Trends und Technologien zu setzen. Und da tut sich ja wahnsinnig viel. Ich habe ja angesprochen, die Ehrung Travel Startup letzte Woche in München, VR und TIC. Also da merkt man ja von den Finalisten, da wird auf KI gesetzt. Ja, da wird auf Social Media ganz anders, in einer ganz anderen Art und Weise gesetzt. Da gibt es, wird One-Stop-Shopping im Travel-Sektor ganz neu gedacht und wir haben jetzt auch in Vorbereitung unserer nächsten, nehme ich mal wieder Print, aber trotzdem ist das nach wie vor auch wahnsinnig wichtig, unserer nächsten Titelgeschichte, da werden wir uns dem Start-up-Sektor nochmal ganz speziell nähern und da haben wir zwei Fachinterviews geführt, erst jetzt am Freitag und da merkt man schon, wie viel Potenzial in diesem Segment drin ist und eben auch dann doch Investitionsbereitschaft. Also da tut sich viel, ob die dann irgendwann einen Exit machen und von großen Companies oder Veranstaltungen gekauft werden, das wird man dann sehen. Also die haben natürlich auch große IT-Teams und Entwickler am Start, um sich weiter zu digitalisieren. Die TUI hat ganz hehre Ziele, in welchen Segmenten sie mitmischen will. Also das Thema Digitalisierung, KI etc., das hat niemand für sich exklusiv, aber durch eine kleinere Organisationsstruktur und Start-up-Ideen und Drive, andere Entscheidungswege kommen natürlich auch immer wieder Innovationen auch in die Marktreife, die die ganze Branche herausfordern, das ist doch gut so.
Ja. Und wie du gerade sagst, Tourlane ist ein gutes Beispiel, eigentlich eine sehr innovative Company, die haben im Grunde auch das machen, was viele Reisebus machen. Sie stellen ja fast händisch noch Reisen zusammen, jetzt auch gestützt mit KI und mit Systemen, wo sie sehr gut sind, ist in den internen Abläufen auch so die Datentransfer zu den DMCs, zu den Agenturen, den Destinationen, da sind sie sehr gut, in vielen Dingen sind sie sehr effizient. Aber auch da, sie haben 25 Millionen bekommen, aber sie haben auch gleichzeitig gerade mal Personal abgebaut in Berlin. Da sieht man, dass die Bäume auch nicht in den Himmel wachsen und machen auch noch relativ hohe Verluste. Da ist auch im Prinzip Hoffnung dabei. Der Prinzip Hoffnung, dass man das gleich mal Europa oder gar weltweit ausrollen könnte. In Frankreich sind sie auch wohl gar nicht unerfolgreich gestartet, aber das ist immer noch Prinzip Hoffnung im Moment. Und ich sehe das eher so ein bisschen so, dass diese Investition nochmal da war, um auch ein bisschen das Überleben, weil sie wollten eigentlich viel früher schon in schwarzen Zahlen sein. Sind sie nicht, jetzt hoffen sie auf 26. Und wie gesagt, und die haben gleichzeitig auch Personal abgebaut. Das zeigt auch, dass die Investoren offensichtlich auch ein bisschen Druck machen.
Ein Fuß von Klaus Hildebrandt ist ja immer entweder in Hannover oder in Düsseldorf oder in Frankfurt oder so.
Von den vielen Füßen.
Von den vielen Füßen, ja, der Tausendfüßler, der Touristen. Nein, im Ernst, ich meine, das, wenn du das jetzt ansprichst, die machen das, was Reisebüros ja auch machen. Mhm. Ist das nicht eigentlich auch eine Entwicklung, die man wahrnimmt, dass Reisebüros stärker ja so in Richtung Veranstaltertätigkeit gehen, also durch ihre Expertise?
Ja, zum einen machen sie das. Also viele Reisebüros, die erfolgreich sind, machen auch eigene Reisen. Oder aber gute Reisebüros verkaufen eben nicht nur von der Steinke, sondern versuchen auch selbst eine normale pauschale Reise noch anzureichern. Und ob es von Holiday Extra der Aufenthalt am Flughafen ist, ob es ein Privattransfer ist, ob es nochmal ein Ausflug ist, ob es eine bessere Zimmerkategorie ist, eben mir hat mal so schön ein Reisebüroinhaber gesagt, bei den OTAs buchen die meisten Leute das Verkehrte. Die sehen nämlich den Preis und sehen dann nicht, ich muss noch umsteigen, ich habe das Zimmer, das guckt zum Hof, ich hätte ja für gar nicht so viel Geld ein Zimmer im Blick haben können. Ach, das Hotel nebenan ist eigentlich viel schöner und kostet auch nur ein Hunderter mehr. Also, dass man sich manchmal von einem Preisersparnis so schnell blenden lässt und gute Reisebüros können das eben, dieses Upselling. Ne? Das ist der große Vorteil, wenn sie mit Kunden reden, meistens ja auch gar nicht mehr vis-à-vis, sondern am Telefon oder per Mail oder wie auch immer, per WhatsApp-Nachricht, dass die es schaffen, wirklich ein Upselling zu machen. Und das sagen ja auch alle Studien, das sagen auch die großen Veranstalter, der durchschnittliche Warenkorb im Reisebüro ist immer noch deutlich höher als beim OTA. Auch die 5- und 4-Sterne-Kategorien sind höher. Das ist immer noch da. Nichtsdestotrotz gewinnen die OTAs, haben auch dieses Jahr wieder überdurchschnittlich gewonnen. Vor allen Dingen ein ganz großes.
Aber die guten Reisebüros, die gewinnen tatsächlich auch, weil sie genau das tun.
Exakt. Und ich glaube, dass die Komplexität des Reiseprodukts an sich eben auch ein Stück weit diese Strukturen, diese Reisebürostrukturen schützen. Und das, was Klaus gerade sagt, ein bisschen überspitzt, im OTA bucht man vielleicht häufig das Falsche. Das spricht ja genau dafür, dass der Content trotz aller Jahre, wie die gewachsen sind, immer noch nicht ganz 100% ist. Ja? Sonst würde man auch da viele Vergleiche noch besser anstellen können. Aber man hat eben dann doch nicht alle Zimmerkategorien, nicht alles Bild, das gesamte Bildmaterial von jeder Zimmerkategorie und was man alles hinzubuchen kann. Und deshalb kommt es dann da eben manchmal auch zu einer falschen Buchung. Und das ist eben eine irre Chance, diese Komplexität des Reiseprodukts eben weiter auch in einem Reisebüro viel besser beraten und verkaufen zu können. Und es ist doch interessant, dass auch gerade junge Leute, erleben wir immer öfter, hören wir auch aus der Branche, sagen, nee, klar bin ich firm mit jeder Vergleichsseite. Heißt sie nun Check24 oder ab in den Urlaub oder wie auch immer. Aber es ist so komplex und ich will, dass mir das jemand abnimmt. Ich will eben nicht nächtelang meine Reise mir zusammenstellen, so wie ich das eben mache, weil ich da totalen Spaß dran habe, meine Reisen irgendwie selber zusammenzustellen. Aber die Masse ist davon auch vielleicht ein Stück weit genervt. Und da ist ein Reisebüro, was eben sich auskennt, verschiedene Veranstalter an der Hand hat und eben die ganzen Zimmerkategorien und Angebote viel besser miteinander vergleichen und empfehlen kann, ist da eindeutig im Vorteil. Und deshalb, glaube ich, muss man sich um den stationären Reisevertrieb keine Sorgen machen. Wenn man eben spezialisiert ist und bestimmte Marketing- und Vertriebskanäle, ne, wie Klaus das eben auch sagt, mit WhatsApp und so weiter, auch gut zu nutzen weiß und auf Social Media aktiv ist und. Aber das wird unsere Branche noch ganz, ganz lange begleiten. Die Reisebüros sind ganz sicherlich keine aussterbende Spezies sozusagen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Also ich sehe tatsächlich viel mehr Chancen als genau, ganz große Damoklesschwerter.
Wenn vielleicht 8.000 mehr bleiben, ja. Bleiben vielleicht irgendwann mal 5.000 über oder so oder 4.000. Ja. Aber die haben dann, glaube ich, auch ihren Job noch und ihre Stammkunden.
Einen Punkt ihr habt es ja vorhin auch schon bei eurem eigenen Haus erzählt, das große Thema Community Building. Ne? Mhm. Also das ist natürlich auch ein Thema. Wenn ich Kunden tatsächlich zu einer Community Community, also hier mal Grüße an Daniel nach Holzwickede, ne? Also die das ja perfekt machen, ne? Die einfach sagen, okay, das ist ja quasi ein Club, den die gründen. Ja. Aber das ist vielleicht auch der Chamäleon-Veranstalter in Berlin, der natürlich auch sagt, also wir machen aus unseren Gästen eine Community oder so. Also die ja auch nicht zweimal im Jahr eine Chamäleon-Reise machen. Aber na, also gibt es jetzt schon so ein paar, wo die einfach sagen, hey, da gehöre ich eigentlich dazu. War früher nur in den Ferienclubs.
Das kommt von mir, die Werbeeinblendung, danach höre ich auch auf, uns selber zu loben. Aber genau damit unterstützen wir die Reisebus. Wir haben nämlich das Magazin Meine Reise, das persönliche Kundenmagazin, das man individualisieren kann, ein E-Paper, wo man das Editorial schreibt, eben der Reisebusinhaber, und auf der Seite, wo der Thailand-Bericht ist, ist eben die Mitarbeiterin, die die Thailand-Expertin ist mit den Durchwahlnummern und allen möglichen. Also genau das ist ein Unterstützungsmoment, ein kostenloses Magazin, wo wir die Reisebus schützen, weil die Reisebus müssen ihre Community pflegen, weil die natürlich ihnen auch ein Stück weit ihrer Community ein bisschen wegsterblich, beinahe gesagt. Aber natürlich, sie haben überdurchschnittlich mehr ältere Leute. Sie müssen sehen, dass andere Leute dabei sind. Und auch selbst die älteren Leute müssen sie auch halten, weil auch die gucken den ganzen Tag im Internet. Die haben viel Zeit, die haben alle einen Laptop oder ein iPad oder was auch immer. Und so gesehen ist das auch wichtig, dass man aus Reisebüro, es werden wirklich die Guten. Es gibt, wer nichts macht und denkt, da kommen die Leute. Ich meine, so doof sind die auch nicht. Wir müssen ihnen keine Tipps geben, aber die Guten, die ihre Community pflegen, aber die müssen eben auch was dafür tun.
Ja, und die ganz große Super-App, die ist ja auch noch nicht da, die alles, ne, die Terminator-App, die den ganzen WeChat einfach passiert. WeChat, also ja, genau. Haben wir letzte Woche was gesehen, aber das war ja auch noch ein bisschen Ankündigung, also können wir noch Erfolg wünschen, dass das spannend ist. Gehen wir mal weg von den Apps, aber bleiben wir bei den Persönlichkeiten. Gibt es so herausragende Persönlichkeiten, die in diesem Jahr nochmal sagt, hey, das war schon coole Geschichten, die haben mich sehr, Begegnungen, Gespräche, die euch beeindruckt haben, oder ja, was sagt, okay. Ja, ihr redet zu viel mit denen.
Ja, es ist natürlich schwierig, da einzelne heraus... Oder
hast du, ich habe ein Beispiel, was das Tolle an unserem Job ist. Wir kennen natürlich viele Leute, die man immer wieder kennt, und wenn man zum FOW-Kongress oder die Erfahrung hat man das Gefühl, man trifft immer ziemlich viele alte Bekannte. Aber das Tolle, ich liebe das in unserem Job, dass man auch wirklich international an ganz andere Leute mal kennen oder ganz andere Leute interviewt. Und ich habe dieses Jahr, wenn mich fragt, was fandst du das spannendste Treffen und das spannendste Interview, ich habe getroffen mit Ritesh Agarwal. Das ist der CEO von Oyo Hotels und Rooms, denen auch hier Ferienhausfamilie gehören, Dan Center und so weiter. Ist einer der spannendsten Startups. Der hat mit 19 ein Hotel-Startup gegründet in Indien, weil Indien 1,4 Milliarden Menschen, die reisen alle ganz, ganz viel, beruflich und auch privat, aber es gab da nur so kleine Schmuddelherbergen sozusagen. Und der hat sozusagen ein Motel One auf Indisch geschaffen. Fast noch eine Ebene drunter. Noch ein bisschen einfacher. Aber Standardisierung, sauber. Ich werde nicht mit der Kreditkarte behumst und so weiter. Und das Ding, der hat mittlerweile schon 10.000 Hotels, auch mittlerweile, jetzt hat er in den USA eine große Kette gekauft, ist mittlerweile im Middle East. In Deutschland hat es nicht geklappt, in Europa, weil da gibt es eben Motel One und Ibis und B&B. Aber der rollt gerade Asien auf. Und den habe ich getroffen. Und der ist jetzt 29.30 Uhr, also 10 Jahre macht er das schon, wird irgendwann auch in die Börse gehen. Und ich fand den total interessant, das war ein total angenehmer Mensch, der mich ganz viel gefragt hat. Es gibt ja manche CEOs, die erzählen nur von sich und hinterher wissen nicht mal mehr, mit wem sie geredet haben. Der mich ganz viel gefragt hat, wie der deutsche Markt ist und wie der europäische Markt ist und wie ich dies sehe und wie ich das sehe und auch zu unserem Medium, wie wir unser Medium machen, habe ich selten gehabt. Einer, der mich so viel fragt, der war so neugierig. Da merkt man, das ist seine DNA. Der brennt für das, was er tut, und der fand es interessant und war für mich eins der Highlights, mal so einen Menschen zu treffen.
Nee, klingt spannend und inspirierend. Ist bei dir so?
Ich kann vielleicht sagen, also es gab auch viele Begegnungen, gerade
auf dem Kongress. Wir machen das auch wertfrei, ne? Also,
bei uns auf dem Kongress auch viele Begegnungen, wo die, also zum Beispiel hatten ja die Keynote vom Rewe-CEO Suk, Vorname.
Lionel,
danke, genau, gerade mir einfach Lionel Suk. Und das fand ich ganz toll, der ist fast den ganzen Tag noch geblieben. Ja, also das Chef von so einem 100 Milliarden Dollar Unternehmen ist ja auch nicht, der hat bestimmt eine volle Agenda, aber der fand das so interessant, die weiteren Sessions zu verfolgen. Das hat mich richtig auch beeindruckt, das fand ich richtig gut. Und ansonsten kann ich vielleicht sagen, mich hat vieles, was habe ich auch bei dem Kongress ja ein paar Sessions moderiert, was rund um die Kreuzfahrt so stattfand, weil das einfach eine ganz, ganz tolle Branche ist. Das ist wahnsinnig komplex, vertrieblich gesehen komplex, ne? Und nicht ohne Grund ist da jetzt Check24 reingegangen. Es ist hat eine eigene Antriebstechnologie, haben wir schon darüber gesprochen, es hat Nachhaltigkeitsaspekte, die ganz komplex sind. Das ist eine eigene Hotellerie, es ist vom Staff, also das ganze Recruiting, was da stattfindet, stattfindet, international, dann die ganzen Kostenoptimierungen und die Skalierungseffekte, das eigene Entertainment-Programm, was da an Bord ist. Also ich finde es jedes Mal begeistert, wenn ich auf so einem MSC, TUI Cruises oder AIDA auf einem Schiff bin und auch auf weiteren, ne? Die anderen Wettbewerber nicht zu vergessen. Und wir hatten ja auf dem Kongress eben auch den Gianni Onorato, hatten wir eine Session mit Klaus Eckhold und Alexander Ewig, also auch mit den Protagonisten dieser Branche zu sprechen, das finde ich, also ist ein ganz toller Reiz an diesem Job, an dieser Branche. Es macht immer wieder Spaß.
Ich glaube, das ist tatsächlich auch das, was mich so beim Podcasten halt immer wieder antreibt, dass ich halt immer das einfach nutzen kann, um spannende Menschen einfach anzusprechen und zu sagen, ey, komm doch mal ans Mikrofon, ich möchte mich gerne mal mit dir unterhalten. Mhm. Und wenn man sich jetzt so die Episoden anhört, die ich in diesem Jahr gemacht habe, da sind auch viele dabei. Ich will jetzt gar keine rausheben. Aber weil du das jetzt gerade sagst mit dem Ojo-Gründer und auch das Thema Kreuzfahrt, da passt ganz gut zusammen. Ich hatte mit den Leuten von Scenic und Emerald zu tun. Und ich finde es total faszinierend, dass jemand sagt, hey, eigentlich habe ich ein Busunternehmen oder meine Eltern hatten ein Busunternehmen und ich will jetzt, ich habe ganz gut Geld und ich will ein Schiff, aber ich will das so machen, wie ich mir das vorstelle, dass sowas sein muss. Also ist schon fast ein bisschen Elon Musk-mäßig, ein bisschen spooky, ne? Aber da kommt dann plötzlich was bei raus, wo du sagst, hey, der Markt, jetzt mal liebe Grüße in die Schweiz, an die Cynic-Leute, non-paid Ads hier irgendwie, aber ist schon sehr beeindruckend zu sehen, mit wie viel Gründergeist und mit wie viel Emotion Leute ihr Unternehmen aufbauen. Das können wir auch jetzt auf einer anderen Ebene machen. Wie gesagt, ich war beim Daniel in Holzwickede. Ja. Mhm. Wenn ich sehe, was sind Urlaubsgruppen, ich meine, musst du erst mal machen, dass du dir jetzt 5 Flug aus der Insolvenzmasse kaufst und sagen, ja, was mache ich jetzt damit? Ja. Na, oder ein anderes Startup, Julian von Wygo, auch eine spannende Geschichte, wo es geht. Oder nach wie vor das Thema, ich meine, wir haben jetzt nicht viel über Technologie gesprochen, aber das Thema Blockchain, okay, ja, ist jetzt nicht so einfach fassbar und deswegen vielleicht auch ein bisschen sperrig und nicht so super für die Titelseite, weil muss ich immer irgendwas mit KI machen oder so, aber trotzdem hochspannend. Na,
KI hat schon auch nochmal, glaube ich, einen ganz anderen Hebel. Aber nicht
ich glaube, das ist auch das Ding nicht nur dieses Jahr gewesen.
Grundsätzlich, ja. Ne, ja. Da lässt sich so viel vereinfachen und auch sag mal ganze Wertschöpfungsketten, die implodieren und auf der anderen Seite wieder ganz andere Möglichkeiten sich ergeben. Ich glaube, KI hat eine andere Dimension als Blockchain.
Ja. Ja, klar, weil es natürlich auch greifbarer ist, ne? Also weil ich es sofort spüre. Ja. Ich klicke irgendwas drauf oder ich habe jetzt eine Perplexity App auf meinem Smartphone. Die weiß echt alles.
Ja, weiß echt alles.
Ja, das ist schon faszinierend.
Trotzdem braucht es den Journalismus, die dann wirklich das
Fact-Checking
machen.
Ja, absolut. Ne? Genau. Auch dieser Podcast wird von Menschen gemacht und nicht von zwei.
Wie wird unsere Branche auch verändern? Wir haben auch jetzt schon mal experimentiert. Wir gehören ja zur DRV Mediengruppe, ein großer Verlag, zum KI-Tool. Wir waren ein bisschen ernüchtert. Wir haben gedacht, das kann schon mehr Meldungen schreiben, weil es wird natürlich sein, in einigen Jahren eine simple Meldung, keine Ahnung, Hilton eröffnet ein neues Hotel in Mexiko, das hat so viel Zimmer, 7 Bars und 3 Pools, das braucht bald kein Mensch mehr zu schreiben. Ne? Man muss aber trotzdem natürlich das nicht einfach die Pressemitteilung übernehmen, man muss es dann sollte die KI auch schreiben. Übrigens, auch Marriott hat letzte Woche schon eins eröffnet und so, das ist jetzt das 37. Das Hotel in Cozumel. Genau. Also ein bisschen anreichert, wenn das wird die KI bald können. Die wird nicht jetzt den Ojo-Gründer oder den Kreuzfahrtchef interviewen können, weil die kann ja nur das nehmen, was schon mal da ist an Informationen und wird auch nicht erfahren, wer vielleicht jetzt demnächst Hotelplan kauft. Aber da solche einfachen Meldungen, das wird uns als Journalisten gar nicht mal die Arbeit wegnehmen. Das wird uns von einfachen Routinearbeiten auch ein Stück weit entlasten. Genau. Und trotzdem, solche Meldungen sind auch wichtig. Wir merken, wir haben gesagt, wir machen jeden Tag 35, 40 Meldungen. Das sind viele Meldungen, die gut klicken, aber es gibt auch viele Meldungen, die nur wenig geklickt werden. Aber für die klicken, vielleicht der eine Mexiko-Interessent, der sagt, Mensch, interessiert mich das neue Hotel. Ne? Ich plane gerade eine Reise dahin oder keine Ahnung. Es gibt offensichtlich, es gibt ja keine Meldungen, die nicht null geklickt werden. Das heißt also, irgendwen interessiert sich auch für solche Nischenmeldungen. Und diese Nischenmeldungen, das wird vielleicht dann irgendwann mal die KI machen.
Ein Stück weit ist es ja mit dem Journalismus oder mit den vielen News auch so wie beim Marketing. Es gibt diesen Spruch, ich könnte 50% meiner Marketingkosten sparen, wenn ich genau wüsste im Vorfeld, welche dann wirklich erfolgreich sind und welche nicht. Man weiß es immer nicht ganz so genau. Es sind dann Näherungswerte, die einem vorher, wie bei uns eben auch, die Erfahrungswerte, die Klaus vorhin eben ansprach. Ne? Bestimmte Dinge funktionieren natürlich besser, das wissen wir, aber man kann es eben nicht ganz vorhersehen. Und
Apropos Werte, habt ihr eine Statistik, welche Themen am häufigsten vorkamen bei euch? Also
klar, das ist das, was wir uns jeden Morgen auch anschauen. Ne?
Also, aber jetzt das ganze sagen, Jahr, so, das was ganze war das Top-Thema?
FDI, DSF,
genau. Ja. Das DSF, und, ja klar, haben wir gar nicht
gehört vorher. DSF, FDI und pauschale Reiserichtlinie, würde man sagen, die drei sind die...
Ja, genau. Ja.
Und Destination?
Also da geht es sehr stark natürlich um die großen Destinationen, die einfach, ne, Spanien, Griechenland, Türkei, das sind schon mal auch bei uns wichtige Destinationen, Emirate, aber auch die Fernreisedestinationen, USA machen wir sehr viel, wir haben auch einen Kollegen hier, sehr USA-affin, ist ja sogar einen eigenen Podcast dazu, macht der Holger Jacobs, also USA sind immer die größte Fernreisedestination mit Abstand, im Sommer sowieso die allergrößte, auch für Business Travel relevant, also so gesehen, aber wir berichten im Grunde über die Destinationen am meisten, die auch für uns unsere Leser und Leser, das Hauptgeschäft sind und Leser sind nun mal hauptsächlich, ne, die Reisemittler und Reiseveranstalter und alles, was da rumhängt, Airlines und so weiter.
Aber eben auch die Entwicklungsdestinationen, ja. Stichwort Bulgarien oder Albanien. Ja, genau. Das ist natürlich im Vergleich zu Türkei, Spanien auf einem winzigen Niveau, aber da ist viel Musik drin, die sind auch selber aktiv. Mhm. Ne, da wird viel investiert an der Adrian in Albanien oder eben Hotelausstattung sozusagen. An den verschiedenen Küstenabschnitten in Bulgarien, die wird auch immer interessanter, immer vielfältiger.
Man kann ja nicht immer über das berichten, das muss ja auch manchmal ein bisschen Spaß machen. Wir haben zum Beispiel in dem neuen Magazin eine Reportage drin von einem freien Autor, der ist mit der Ponant, mit dem Schiff, diesem Eisbrecher gefahren, ja, in den Nordpool. Die Reise kostete in der Basisvariante, habe ich mir gemerkt, 39.600 Euro pro Person.
Das wird, das ist ja ein freier Autor, der musste das selbst bezahlen.
Genau, das durchschnittliche Reisemodell, nicht täglich verkaufen solche Reise. Ja. Trotzdem, ich habe es total gerne gelesen und vielleicht geht es anderen auch, ist auch interessant, mal sowas zu lesen, um mal was anderes zu sehen.
Ich glaube, das macht es ja auch ein Stück weit aus, dass man ja auch nach wie vor noch träumen darf und träumen kann und gucken kann und die Welt auch entweder mit den Ohren oder mit den Augen auf den Buchstaben, wenn man es liest, dann irgendwie entdecken kann oder eben auch im Videobereich oder so plant. Das ist natürlich auch ein Thema. Gibt es denn so, Klaus, eine Destination, wo du jetzt prognostizieren würdest, das geht nächstes Jahr durch die Decke oder sind das so die Klassiker wieder? Kommen die alle wieder zurück? Oder?
Ja, also ich glaube natürlich, wir sehen jetzt im Mittelmeer ein bisschen eine Verschiebung ins östliche Mittelmeer. Türkei hatte einen Wahnsinnslauf im Moment, obwohl da die Preise wegen der irren Inflation in dem Land und auch der hohen Nachfrage, auch aus anderen Märkten, da kommen ja noch Russen und auch ganz viel aus Zentralasien und so weiter, und das Hotelangebot wächst nicht mehr so stark wie früher. Ja. Also Türkei hat aber schon wieder einen Riesenlauf, was wir jetzt auch von den Veranstaltern hören, auch für den nächsten Sommer schon wieder viele Vorausbuchungen für die Türkei. Griechenland hat performt seit Jahren gut, hat sich in der Pandemie noch richtig mal einen Schub bekommen, weil die Pandemie, wie ich finde, von allen großen Destinationen am besten gehandelt haben, was den Tourismus angeht. Spanien wird auf hohem Niveau sich konsolidieren, genau wie Italien. Das ist immer noch eine Riesendestination, 10 Millionen Leute, die jedes Jahr nach Spanien fahren. Ich glaube, auch die Fernstrecke wird wieder gewaltig kommen, Emirate, aber auch Fernstrecke Asien, Amerika, Lateinamerika, Karibik hat ein bisschen ein Problem mit den Flügen, dass die manchmal ein bisschen weniger sind. Kuba ist gar keine mehr wahrscheinlich, leider. Also, aber ich glaube, es gibt jetzt nicht immer die Megatrends. Es gibt natürlich neue Destinationen wie Albanien oder dann, aber natürlich sind es noch nicht die Riesenmassen. Das wird kommen. Albanien wird irgendwann so groß sein wie jetzt vielleicht Bulgarien auf dem deutschen Markt und so weiter. Ne? Aber es sind ja die Kapazitäten mal da und es kann nicht einfach irgendwo anders hin. Dann Ägypten kommt übrigens stark zurück, Tunesien kommt stark zurück, Marokko entwickelt sich stark. Also auch das sind Destinationen.
Dietmar Gunz wieder anfängt, Flugreisen zu machen, dann sind es genau die Destinationen. Würde ich sagen. Ne?
Wenn er wieder Dom Rep für, was war das, 999 Mark, D-Mark.
Ja, die war schon auch stark da drin, Destinationen zu pushen, die gerade erst in der Entwicklung waren. Ne? Ja. Also so muss man sagen, da ist auch viel Pionierarbeit und das kann man nicht hoch genug anrechnen, was die da entwickelt haben. Also ob das jetzt, wo war es dann? Salala, ein Thema, auch Ägypten natürlich, großes Thema.
Die
auch Afrika seinerzeit, das war natürlich auch ein spannendes Thema. Und so. Mhm. Insofern, ja, was erwartest du fürs nächste Jahr so zum Abschluss? Irgendein Wunsch, den du jetzt mal an die Branche äußerst oder für euch im Haus, wo ihr sagt, okay, darauf freut ihr euch jetzt besonders?
Ach, wir freuen uns auf viel. Bei uns steht ja immer das erste wichtige Branchenevent im Jahr. Ist ja auf unserer Agenda, veranstalten wir das Neujahrsessen.
Am
24.01. Da haben wir sie alle bei uns. Dann werden wir die mal fragen, was so ansteht fürs Jahr und dann nach und nach darüber berichten.
Du möchtest jetzt noch nicht sagen, wer die Keynote hält.
Das werden wir natürlich noch nicht bekannt geben, nein. Nein, aber also es wird natürlich spannend aufgrund auch der Bundestagswahl. Ne? Wir sind ja auch ein bisschen das Leitmedium der, der Entscheider der Touristik und die schauen umso mehr auf das, was da eben von ausgeht, gerade die Verbände. Dann stehen ein paar andere Wahlen an, nicht zuletzt eben auch beim DRV. Mal gucken, was da sich so im Vorfeld alles tut und wer da noch auf die Wahlliste drauf möchte. Genau. Und ansonsten treibt mich vielleicht auch ein Stück weit um eine ganz große Dankbarkeit für das, was wir hier im Team geschafft haben mit einem mit exzellenten Journalisten, auf die Klaus und ich hier vertrauen können, auf die Expertise. Da wird es im nächsten Jahr weitergehen. Die intrinsische Motivation ist riesig, die besten Geschichten für diese Branche zu machen. Und auch ein Stück weit eine Dankbarkeit, wenn ich auf die Branche schaue, auch diesen Wandel bei uns, auch in der Chefredaktion ebenso mitzugehen und auch das Vertrauen, was Klaus über viele Jahre sich aufgebaut hat, ein Stück weit auch mit, wenn man so will, auch Vorschluss so wären, aber auch mit den ersten Erfahrungswerten, die ich in der Branche mache, mit allen Protagonisten in den letzten zwei Jahren, eben da auch ganz viel Nähe und Vertrauen zurückzubekommen. Und das macht mich ganz dankbar und frohgemut, auf die weiteren Jahre zu schauen. Und das wird ganz toll.
Also mein Lieblings-Podcast-Host sagt immer, danach kann nichts mehr kommen. Und ich würde sagen, das nehmen wir einfach mal als Schlusswort für diese Runde. Don't Look Back in Anger, der Eingangssong hat eigentlich ganz gut gepasst. Wir sehen uns alle in Manchester nächsten Sommer. Und ich danke euch ganz herzlich für die Zuhörenden vielleicht. Wir haben ja im Vorfeld gesagt, wenn Klaus Hildebrand da ist und wir haben trotzdem nur eine Stunde, der redet so schnell, da kommt so viel Information rein. Das Gute am Podcast ist, ich kann ja die Abspielgeschwindigkeit ein bisschen verringern. Da kann man dem Klaus noch genauer zuhören, aber ich danke euch ganz herzlich, dass ihr die Zeit hattet, dass wir hier gemeinsam in der Chefredaktion mal eine Runde gedreht haben über 2024. Dankeschön.
Ja, danke für dein Interesse.
Danke dir.
Und allen Zuhörenden einen wunderbaren Jahreswechsel jetzt. Das war die letzte offizielle Folge des Travelholics Podcast. Es gibt in der nächsten Woche die traditionelle Weihnachtsgeschichte und dann sehen wir uns Ende Januar oder hören uns Ende Januar zum 3B-Gipfeltreffen wieder. Dankeschön, auf Wiederhören, frohes Fest.
Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker. We're done.